Deutschlandfunk Kultur Konzert.
Bei der Rachmaninov und Dohnányi, die waren keine Avantgardisten, also die beide in ihren respektiven Zeiten, was nicht so weit voneinander war eigentlich. Sie haben eigentlich einander überlappt. Aber sie beiden waren ziemlich konservativ in ihrer Musik. Beide wollten irgendwie diese romantische Periode irgendwie erweitern und weiterentwickeln, in dem Sinne, dass beide diese Komponisten präferierten diese Laschklänge und romantische Harmonien und Melodien. Und beide Komponisten schätzten sehr ihre respektive Kultur und Patrimoine und Heritage sozusagen. Zweitens, beide dieser Komponisten sind schließlich in der USA ausgewandert und da gestorben. Natürlich wegen ganz verschiedener Gründe. Und noch vielleicht eine Sache, was diese zwei Stücke, nicht die Komponisten, sondern die zwei Stücke irgendwie verbindet, ist, dass beide Werke kämpfen zwischen Leben und Tod und beide Werke versuchen irgendwie die Meinung des Lebens finden und ausdrücken. Rachmaninovs zweites Klavierkonzert ist mehr oder weniger ein Zeugnis des Überlebens eines Künstlers, weil er das in einer Phase komponierte, wann er sehr depressiert war. Dohnányi hat sein Stück geschrieben, seine Symphonie geschrieben, in der Mitte von dem Zweiten Weltkrieg. Irgendwie dieses Werk auch fragt, worum es geht in einer Komposition, worum es geht in dem Leben, was ist der Ziel und was sind die wichtigen Sachen im Leben, was gewinnt am Ende, ist es besser für Leben zu kämpfen oder Tod zu akzeptieren.
Dann hören wir im zweiten Teil die zweite Sinfonie von Dohnányi Ernő oder Ernst von Dohnányi. Seine Musik ist doch, muss man leider sagen, sehr wenig zu hören. Wie war das für das Orchester in Liège oder überhaupt für ein belgisches Orchester, sich mit dieser Musik zu beschäftigen? Was musstest du den Musikerinnen und Musikern überhaupt erst einmal erklären?
Wegen politischer Gründe war nach dem Zweiten Weltkrieg und vor allem während der sozialistischen Zeiten in Ungarn die Werke von Dohnányi gar nicht aufgeführt, weil er sozusagen gestempelt oder labelt war als ein Nazi-Kollaborateur. Und natürlich, wenn es wahr wäre, dann würde ich gar nicht Dohnányis Werke spielen lassen. Aber natürlich, es gab viele, viele Recherchen über dieses Thema und es ist heute ganz, ganz klar, dass es war irgendwie eine Sache, was die nach dem Zweiten Weltkrieg die russische Regierung bzw. die sozialistische Regierung auf Dohnányi geklebt hat. Und der Grund dafür war, weil Dohnányi in diesen Zeiten, im Frühjahr 1939, wenn Ungarn erließ die zweite Anti-Juden-Gesetz, stellte viele Künstler und Komponisten und Leute in general vor das Dilemma, ob sie das Land aus Protest verlassen oder die diskriminierenden Vorschriften des Gesetzes von Hause aus anfachen sollen. Na, und Dohnányi, damals Dirigent der Budapester Philharmonischen Gesellschaft, war Musikdirektor des Ungarischen Rundfunks und Direktor der Musikakademie. Natürlich, er war ein Arbeitgeber und er hat entschlossen, dass er am besten gegen dieses Gesetz kämpfen kann, wenn er zu Hause bleibt. Und tatsächlich hat er das absolut gemacht und dann später Kodály und alle anderen Leute haben das bestätigt, dass mit ihren Positionen kämpfte Dohnányi wirklich viel, um diese jüdischen Künstler irgendwie in dem Jobs zu behalten und zu retten und beziehungsweise helfen zu fliehen, wenn sie fliehen müssten. Also Dohnányi hat eigentlich, nicht nur war er kein Kollaborateur mit dem Nazis, sondern hat er wirklich viel sein Power und Macht benutzt, um die Professoren und Künstler und Leute mit jüdischer Herkunft zu helfen. Und deswegen aber, es war für eine lange Zeit in Ungarn seine Musik nicht aufgeführt. Nur nach der sozialistischen Regierung in den spät-90er Jahren war er irgendwie rehabilitiert. Und dann natürlich, es gab viele Recherchen um ihres Lebens. Langsam haben die Orchester seine Werke irgendwie wiederentdeckt. Ich und viele andere Künstler natürlich haben es realisiert, dass es ein Fehler, weil sein, obwohl er ziemlich, wie wir das beschrieben haben, ziemlich altmodisch als Komponist war. Und eigentlich seine Werke sind wirklich fantastisch. Also es gibt viel Fantasy in die Werken, es gibt viel Kraft und Macht und viele Schönheiten, viele Emotionen die sind wirklich fantastisch geschrieben. Und deswegen habe ich entschlossen, seit schon einer langen Weile, dass ich seine Werke überall auf der Welt so viel wie möglich dirigieren möchte. Und tatsächlich, ich habe ziemlich viele Radioaufnahmen mit verschiedenen BBC-Orchestern gemacht, beziehungsweise schon auch mit in Deutschland zum Beispiel mit dem Bamberger Symphoniker für Bayerischer Rundfunk. Wenn ich es irgendwie vorschlagen kann, dann schlage ich vor, diese symphonischen Werke zu spielen, was so selten gespielt sind. Und in Liège in den letzten Jahren haben wir ein großes Projekt angefangen. Alle die Werke von Dohnányi, symphonische Werke, die sämtliche symphonische Werke aufzunehmen. Und wir haben einen Partner gefunden mit Alpha, diese Schallplattenfirma Alpha aus Paris. Und wir nehmen 4 CDs auf, nur mit den symphonischen Werken von Dohnányi. Und eigentlich 2 CDs schon, sind schon aufgenommen. Auf dem 3. CD arbeiten wir jetzt und werden wir aufnehmen nächste Woche. Und das wird tatsächlich die 2. Symphonie. Und deswegen muss ich sagen, dass in Liège irgendwie die Leute kennen schon sehr gut Dohnányis Werke, weil ich in den letzten 1,5 Jahren sehr, sehr viel mit dem Orchester gespielt habe. Und das ist Kontinuation von unserem Projekt, von Dohnányi-Projekt sozusagen. Wir haben schon die 1. Symphonie aufgenommen. Also die werden veröffentlicht in den nächsten Monaten. Also ich freue mich schon sehr, diese CDs zu präsentieren für die größere Publikum. Aber ich muss sagen, dass genau diese emotionelle und romantische Melodien von Dohnányi, was eine sehr gute Melange sind von germanische und mitteleuropäische Identitäten, eine super Melange über die beste von der romantischen Musik von Mitteleuropa, sehr nach zu die Musiker hier in Liège.
Das ist ja auch das Problem von Dohnányi, glaube ich, immer gewesen, dass man ihm dieses Label, das jetzt was die Musik angeht, das Label Brahms Sohn quasi aufgeklebt hat, weil Brahms noch sein erstes Opus 1 gehört hat und ganz wichtig und richtig fand. Also er sozusagen dieses Lob des alten Brahms sein Leben lang mit sich herumgetragen hat und man irgendwie dann immer ihn verglichen hat. Und das ist natürlich auch schwierig, neben einem Komponisten wie Béla Bartók zu bestehen, ja, dass er dann immer sozusagen das Problem hatte, er ist nicht so wie Bartók und er hat eben sich auch nicht so wie Bartók und Kodály mit der Volksmusik so beschäftigt und daraus dann eine ganz moderne Musik entwickelt, sondern er ist einen anderen Weg gegangen. Ich finde, und wenn wir jetzt zur 2. Symphonie kommen, ist das ja doch so, gerade der Anfang ist dann doch gar nicht so weit weg von Bartók.
Ja, das stimmt. Ich weiß es nicht. Was ist schwieriger, wenn ein Komponist ähnlich zu einem anderen Komponist ist, wie Dohnányi zu Brahms? Oder ist es mehr problematisch? Oder ist es mehr problematisch, dass es nicht so wie Bartók ist? Was ist schwieriger, ob er ähnlich ist oder ob er gar nicht ähnlich ist als Bartók und Kodály? Aber irgendwie, ich schätze, alle Komponisten, die nicht zu bekannt sind, versuchen wir irgendwie nach andere viel mehr bekannte Kollegen in Vergleich stellen, nicht wahr? Und das ist eine gute Wege, ihre Musik zu beschreiben für die Zuhörer, der das nicht gehört hat. Aber ich finde, dass auch ein Fehler ist, dass wir seine Musik nicht sehen als seine Musik, sondern eine Weiterentwicklung von Brahms oder Bruckner oder was weiß ich. Aber tatsächlich, wie du das gesagt hast, also das 1. Symphonie von Dohnányi, was ein wirklich frühes Werk ist, ist wie eine 5. oder 6. Symphonie von Brahms. Das kann man so interpretieren, weil es wirklich eine Weiterentwicklung ist von einem jungen Komponist, der alles in seinem Symphonie schreiben möchte. Mit dem 2. Symphonie, das war wirklich nach seinem Summit, sozusagen gegen die letzte Phase von seines Lebens. Er hat schon alles gemacht, er hat schon alles gesehen. Und deswegen wollte er alles in diesem Symphonie schreiben, weil In den früheren Jahren wollte er alle schreiben, was er noch keine Sinfonie geschrieben hat. Im zweiten Sinfonie wollte er alle schreiben, weil er hat so viel gesehen und erlebt. Und leider hat er keine mehrere Sinfonie. Also er hat zwei Sinfonie, der Sinfonie nennt. Es gibt eine Sinfonie Nummer 0 oder Nummer 0. Das können wir sagen, dass ein so frühes Werk ist, dass er das gar nicht Sinfonie nennt. Aber tatsächlich, er hat eine sehr frühe und eine sehr späte Sinfonie und inzwischen hat alles passiert. Diese Sinfonie irgendwie, wenn wir über das Musik ein bisschen sprechen, die Inspiration eigentlich, er hat es angefangen zu schreiben in den 20er Jahren schon. Es hat er das Fertigschreiben in den 40er Jahren und zweimal revisiert. Das heißt, noch in der Ende 50er Jahren hat er die letzte Version erarbeitet. Also das war wirklich ein Werk, was mehrere Jahrzehnten irgendwie umgeahmt hat. Das Werk selbst zu erklären, der sagte, dass die Inspiration war von Imre Modac, der dramatischen Gedicht von Imre Modac, die Tragödie des Menschen, und zwar von dessen philosophischen Botschaft, die vielleicht man in zwei Textzeilen zusammenfassen kann. Das Ziel ist das Ende des glorreichen Kampfes, das Ziel ist der Tod, das Leben ist ein Kampf. Aber der auch sagt, was ist das Leben wert ohne Liebe und Streit? Und das ist genau, worum dieses Werk geht, dass das kämpft über das Wert von Leben und Tod und vor allem in den ersten und letzten Sätzen. Letztlich, ich muss ehrlich sagen, ich glaube, letztlich das Leben siegt über den Tod. Ganz am Ende benutzt auch doch eine Fuge von Bach, Komm süßer Tod. Und diese Fuge hat mehrere Variationen und am Ende, es kam aus ziemlich positiv. Aber ich muss sagen, dass dieses Werk muss man ziemlich viel kämpfen, dass man irgendwas Positives sieht. Ja? Und es gibt zwei wunderbare Mittelsätze. Die erste ist ein Pastoral, ein Liebeslied, ein Pastoral zwischen die Flöten und Korangli. Und es ist so wirklich doch nanihaft, muss ich sagen, dass die Melodien sind wirklich wunderschön. Es gibt eine kleine Klarinetten-Solo in der Mitte, was irgendwie ein bisschen zigeunerhaft klingt mit Improvisationen und ein bisschen mehr ungarisches Blut. Und das dritte Satz ist ein Burla, ziemlich kurz, und es ist wirklich eine groteske Zirkusmusik sozusagen. Irgendwie das beschreibt die groteske Welt in den 40er Jahren, in der Mitte von dieses Krieges. Und ich finde dieses Werk wirklich sehr, sehr schön ausgeglichen und eine sehr gute Struktur.
Wie können wir eigentlich über die Musik selber sprechen? Also die Musik ist ja eigentlich hier sehr autark. Und man muss nicht so, wie es jetzt leider zu oft schon bei Schostakowitsch oder so anderen Leuten ist, dass man immer so das tägliche Leben und die Politik zu sehr verbindet mit der Musik. Aber ich finde, Dohnányi ist, weil er so einen sehr handwerklichen, sehr traditionellen Musikbegriff hat, doch da mehr immun dagegen, dass man jetzt gerade diese Kriegsjahre dort reinhört. Auch wenn es die Militärtrommel im ersten und im vierten Satz und auch in dieser Groteske gibt, aber es ist ja keine Kriegsmusik, sondern es ist eben eine Musik, die bedrängt ist, aber die eben auch kämpft, wie du schon gesagt hast, die kämpft, aber die an sich autark ist als Musik und nicht das reale Leben abbildet.
Ja, natürlich, das ist immer eine Frage, nicht wahr? Also wenn wir über die philosophische und Hintergrund sprechen, des Entstandungszirkonstanzen eines Werkes, ob es eine Repräsentation von der Zeitgeist ist oder eine Repräsentation des Status oder Leben oder Periode der Komponisten. Ja, wenn wir zum Beispiel wir müssen das bemerken, dass natürlich Rachmaninow in seinem zweiten Klavierkonzert hat viel irgendwie diese Depression, also Dunkelheit und Licht irgendwie erarbeitet. Und natürlich Dohnányi in seinem Werk, was meistens in den 40er Jahren entstand, die Kriegeselemente auch rein passiert hat. Natürlich, wir müssen diese Werke auch irgendwie so sehen, wie sie sind als Musik. Und wir müssen nicht unbedingt eine Erklärung finden oder eine Beziehung mit dem Zeiten. Aber natürlich ist, ich glaube, auch wie man einen Komponisten beschreibt oder wie man ein Stück beschreibt, man muss irgendwie irgendwie diese Greifpunkte zu finden, nicht wahr? Zum Beispiel andere Komponisten, die bekannter sind oder andere Werke oder ein Grund oder ein Thema und oder ein wichtiger Zeitpunkt oder ein Turning Point in der Geschichte des Zeites. Also die sind natürlich wichtig, mehr wichtig für uns, dieses Werk zu erklären und zu verstehen und irgendwie zu interpretieren. Aber wie du sagst, genau, ich bin damit einverstanden, dass die Musik soll für sich selbst sprechen.
Das Orchester, und das unterscheidet ihn dann auch sehr von Brahms, das Orchester jetzt bei dieser Symphonie ist doch sehr groß. Wie ist das mit der Klangbalance, wie ist das mit der Klangfarbe? Was wollt ihr erreichen sozusagen mit diesem Stück? Also es soll ja nicht groß, übermäßig groß klingen, glaube ich.
Manchmal finde ich, dass es trotzdem ziemlich megalomanisch ist. Auch von Länge her, obwohl er hat das verkürzt, also zwischen die erste und zweite Version. Wichtig ist, es ist schon megaloman, es ist schon ziemlich lang, klänglich, vor allem erste und vierte Sätze sind wirklich stürmisch. Er benutzt 8 Hörner, 4 Posaune, 4 Trompeten, 2 Pauken, also er wollte natürlich ein großes Klang präsentieren. Was sind seine anderen Werke? Vielleicht ein bisschen weniger präsent ist natürlich. Das erste Symphonie hat auch 6 Hörner und ist es auch ziemlich lang. Aber die anderen symphonischen Werke, zum Beispiel die Symphonische Minuten oder Ruralia Hungarica oder diese Pantomime-Musik von Pierret, die sind viel mehr transparent. Viele kleine Soli für verschiedene Holzblasinstrumenten oder auch die Stimmführerin der Streichergruppen. Die anderen Werke haben viel mehr Intimität und viel mehr kammermusikalische Teile. Diese Symphonie, in diesem Symphonie außer dem langsamen Satz und außer die einige Variationen in dem letzten Satz, diese Kammermusikelement fehlt. Und es ist mehr ein Fluss von lauter Musik. Balanceweise, also die Orchester heutiger Tage sind sehr gewohnt, die großen Mahler- und Bruckner-Werke aufzuführen, nicht wahr? Mit 8 Hörner. Es sieht schon gut aus, aber es ist ausgeglichen, weil die Streicher irgendwie viel lauter sind als damals, nehme ich an. Oder wir haben eine sehr große Streichergruppe und in die Aufnahme natürlich, wir können immer das vorausstellen, dass die Blechbläser nicht zu viel im Voraus klingen. Aber tatsächlich ist es wahr, dass das Klang, der Lautstärke ist irgendwas, was ziemlich viel präsent ist in diesem Werk.